werden ja schon relativ lange, nicht erst seit jetzt irgendwie Trump und Vance und Musk dran sind, sondern das kennen wir ja schon, also die niederländische Regierung von 2010 oder so, die ein Viertel des Kulturhaushalts des Landes eingespart hat, und zwar eben nicht an den großen Museen, nicht an den großen Theatern, sondern überall da, wo es irgendwie interessant war. Ne? Ja. Also quasi genau diese Archive und diese Räume zerschlagen hat. Und das ist ja ein Damoklesschwert, das über allem schwebt, jetzt natürlich zuletzt auch in Berlin.
Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Dietrich.
Hallo.
Wir sprechen heute mit dem Kultur- und Pop-Theoretiker Dietrich Diederichsen. Es ist mir wirklich eine sehr große Freude, dass du heute da bist. Du hast ein Buch vorgelegt, das heißt Das 21. Jahrhundert. Wer uns auf YouTube zuguckt, kann das hier sehen. Und was viele deiner Essays aus wirklich ja fast zwei Jahrzehnten, glaube ich, eint, ist, dass es oft um ein Interesse an Phänomen geht, wo sich Politik und Ästhetik verbinden und auch bestimmte politisch-kulturelle Dynamiken entstehen. Und in diesem Sinne wollen wir heute auch über ganz verschiedene dieser Dynamiken sprechen, über die monströse Kettensägenkultur der Rechtslibertären, vielleicht auch über die sogenannte Wokeness und vielleicht auch über den Siegeszug der antideutschen Abwehr. Da bin ich auch gespannt, was du dazu zu sagen hast. Falls dich aber unsere Zuhörer, wer dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du dich kurz mal vorstellen, wer bist du eigentlich, was machst du eigentlich?
Ja, ich bin eigentlich bin ich ein freier Autor. So frei man als Autor halt sein kann. Ich war früher vor langer Zeit war ich Redakteur von verschiedenen Zeitschriften, so im Popmusik, kulturellen Bereich. Sounds, erst in Hamburg, dann Specs während der 80er Jahre in Köln. Und danach war ich, wie gesagt, freier Autor und habe an verschiedenen Universitäten und Kunstakademien gearbeitet. Zuletzt in Wien und bis Sommer letzten Jahres.
Dann lass uns mal inhaltlich einsteigen. Jetzt hast du ja der Titel maximalistischer geht's ja nicht, das 21. Jahrhundert. Wir haben ja alle das Gefühl, dass gerade so die Katastrophen zurückkehren, die Geschichte als Katastrophe. Und jetzt machst du aber in deiner Einleitung eine, wie ich finde, super interessante Beobachtung. Du schreibst nämlich, dass die negativen Makroentwicklungen nichts an einer Reihe von Mikrofortschritten ändern. Welche Entwicklung hast du dabei im Blick und was hat das mit Kultur zu tun?
Also generell muss ich einfach feststellen, dass wenn man zum Beispiel an Hochschulen gearbeitet hat und dann ja sowas wie Generationen, Alterskohorten und sowas beobachten kann, dass die Leute, die mir dort begegnen, was natürlich diverse Vorauswahlen jetzt überspringt, die natürlich auch gesellschaftlich nicht unwichtig sind, platt gesagt immer progressiver wurden. Also immer mehr Aspekte ihres eigenen Gewordenseins reflektieren konnten, also im besten Sinne selbstreflexiv dachten und auch quasi im Umgang miteinander trotz aller immer wieder zugeschriebenen Narzissmen, was auch nicht völlig bodenlos ist, diese Zuschreibung, aber weniger blinde Flecken hatten im allgemeinen Umgang. Also das sind jetzt so Parameter, die jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt sich übersetzen lassen ins Politische, aber doch schon so einiges bedeuten. Und dann kann man natürlich sagen, dass diese Perspektive auf jetzt Unis, Kunstakademie etc. einen kleinen Teil der Welt erreicht. Aber es gibt auch sonst, denke ich, wenn ich daran denke, wie bescheuert man selbst war vor 30 Jahren oder so und sich trotzdem sozusagen noch und gar nicht so ganz zu Unrecht für avanciert halten konnte, dann ist einfach sozusagen der allgemeine Wissensstand um Verhältnisse enorm gewachsen. Und ich denke eher, also selbst da, wo man, also wo Leute zynisch oder auch tatsächlich rechts werden, ist es oft auch nicht so, dass sie nicht wissen, was da, dass es eigentlich dem widerspricht, was sie wissen, wenn sie sich entsprechend entwickeln. Und das sind dann eher biografische Enttäuschungen und Niederlagen, die sie halt nicht so verarbeiten, wie es eine jetzt aber auch vielleicht etwas zu viel verlangende linke Lehrstückperspektive von ihnen erwarten würde, sondern die dann halt eben sagen, scheiß drauf. Ja. Und das ist ja sehr oft in Karrieren, die nach rechts kippen, so, dass die Leute persönliche Niederlagen so verarbeiten, dass sie und insofern denke ich also, dass das wäre sozusagen so der Komplex der Mikroentwicklung. Aber gleichzeitig hängt der, glaube ich, zusammen mit einer anderen Diagnose, die auch in diesem Vorwort steht, dass es halt immer diese in jedem Moment der globalen Verschlechterung die Situation die ist, dass es dann noch so ein Angebot gibt, den Status quo aufrechtzuerhalten, den zwar alle scheiße finden, der aber sozusagen immer noch besser ist als das, was einem droht. Und diese Mechanik ist natürlich
was fatal. Meinst du damit?
Naja, ich meine damit, dass man halt, dass eine Regierung Merz halt immer noch besser ist als eine AfD-Regierung. Ja, wobei das jetzt schon ziemlich krass ist, aber das gibt's ja auch, also die Euphorie, die ausbrach, als seinerzeit Obama an die Macht kam, oder so, das sind ja immer so Situationen, wo kurzfristig die Idee herrscht, dass es eben in den im Politik-Mainstream eine auch Kräfte gibt, die grundsätzliche Situation verbessern können und oder aber eben wenigstens Schlimmeres verhindern und dass indem sich eben auch sich alle beteiligen und natürlich auch nicht zu Unrecht und nicht unverständlicherweise darauf dann letztendlich kaprizieren, dies zu unterstützen, wird natürlich die Grundlagen dessen der allgemeinen Entwicklung zum Negativen hin nicht beseitigt. Und
sozusagen, wenn ich nochmal nachfragen darf, diese Mikrofortschritte, ne, du hast ja auch viel, ist jetzt in der Berlin Review eine Doppelrezension zu zwei Büchern geschrieben, die sich mit Wokeness beschäftigen. So, hat das auch was mit Wokeness zu tun, diese Fortschritte, die du da meinst?
Ja, sicher, das kriegt dieses Label, oder Teile dessen kriegen dieses Label. Das Label ist wie so Labels halt sind, völlig haltlos, weil es eben irgendwann mal was sehr Bestimmtes meinte und dann irgendwann explodierte und dann eben zum üblichen negativen Kampfbegriff von der anderen Seite verkam, so wie vorher Political Correctness und aber eigentlich gar nichts mehr meint, außer eben hin und wieder die Beobachtung, dass eben auch Linke versuchen, irgendwelche bestimmte Fortschritte oder bestimmte Normativitäten zu sichern und dann sind sie gleich totalitär oder autoritär oder was auch immer. Also dieser Mechanismus, ansonsten alles, was als das Label auftauchte, dann darunter gefasst wurde, gab es ja vorher schon. Das sind ja alles Entwicklungen, die schon sehr lange gibt und die zum Teil sich auch deren negative Seiten, wie eine gewisse Art von Frömmelei oder so, die auch vorher schon existierten. Also über die hätte man sich immer schon beklagen, die hätte man immer schon kritisieren können und an denen
Was denkst du da, so feministische Kämpfe, postkoloniale Kämpfe und so weiter?
Antirassistisch und feministisch wäre sozusagen die Überschrift. Ja. Ne? Früher hätte man gesagt minoritär. Ja. Und zwar so minoritär im Sinne von Deleuze, also minoritär gehört der Feminismus dazu, auch wenn die Frauen ja nicht die Minorität sind. Und so weiter. Und ich meine, da hat sich also dadurch, dass dieser Begriff auftaucht, eigentlich nicht viel geändert, sondern der hat auch nicht viel anders funktioniert als der vorherige Anti-Begriff. Es ist ja im ersten die meisten ein Anti-Begriff gewesen. Und auch die Argumentation der beiden Bücher, die ich in dieser Doppelrezension besprochen habe, unterscheidet sich nicht von Anti-PC-Texten der 90er Jahre. Im Falle
von Susan Neiman.
Ja, eben. Also das wäre jetzt sozusagen Anti-PC-Kritik von linksliberal. Also, aber das hat es ja auch massenhaft gegeben. Und das andere hat noch eine etwas andere Position, der Jens Balzer.
Wenn man jetzt, also ich finde das interessant, dass du diese Kontinuität auch aufmachst, zu Schlagworten wie Political Correctness, also dieser Art von, ne, wir haben also in meiner Wahrnehmung, ich der ja auch an einer Universität war und mit diesen Phänomenen sozusagen auch vertraut bin, war es immer so, dass man genau, und zum Beispiel eine progressive Studentinnenschaft hatte, die sich erstmal für verschiedenste Themen interessiert hat, von Feminismus bis sonst was, und das auch zum Beispiel in irgendwelchen Studiprotesten oder so lautstark kundgetan hat. Und es ist dann das auch vermittelt über sozusagen so mediale Verstärker, Bildzeitung, auch Rechte, ne, sozusagen man so gelabelt wurde. Also ich erinnere mich noch an einen Protest, wo es um an der Alice-Salomon-Hochschule vor ein paar Jahren um ein Gedicht von Eugen Gomringer ging sozusagen, ja, ne, das ab, so, wo es studentische Proteste gab und so weiter, ne, und dann, genau, und dann hat man erstmal versucht, ja, das empfand man halt als antifeministisch und hat dagegen protestiert, so, und dann kommt sozusagen eine Rechte und sagt, nee, das ist aber jetzt hier, keine Ahnung, gegen die Kunstfreiheit oder so, weil man dieses Gedicht, also diese, das sind ja diese Dynamiken, wo eigentlich diese Begriffe, so Political Correctness, Wokeness, wo dieser Kampf entsteht, oder?
Ja. Also das ist jetzt ein Beispiel, wo das auch ein bisschen komplizierter ist, finde ich. Insofern, also ein Beispiel, wo einiges zusammenkommt. Also einerseits ist es natürlich so, dass wenn man diesen puren Text einfach so da sieht und der gestaltet so ein Building, ist es irgendwie verständlich, dass man das nicht da haben will.
Also es ist ein Text, wo sozusagen der an einer großen Hauswand steht, ne, und wo es um Frauen und Blumen geht sozusagen, und es hat so ein
es ist eine Haltung, die wie soll ich sagen, erzmachohaft ist, die natürlich aber eben in der Zeit, als der Text entstanden ist, vollkommen unmarkiert verbreitet normal war, und sozusagen und dann trifft es eben natürlich dann diese Person Gomringer, die jetzt sozusagen nicht der Feind ist. Und das ist natürlich, das wird natürlich dann genutzt. Also wäre jetzt der Text auch noch von jemandem verfasst worden, der, wie wir das in Wien an der Akademie hatten, wo es sozusagen ein Denkmal ging, das von einem, das ein Autor feierte, der eben dann tatsächlich einer war, der frühzeitig unbedingt in die NSDAP eintreten wollte, als es in Österreich noch illegal war, wäre das leichter gewesen. Ja. Insofern ist natürlich, das ist so ein Konflikt, wo in dem Moment, wo es dann eben aufgegriffen wird und nicht mehr die Leute betrifft, die an dieser Hochschule studieren und die das täglich sehen müssen, geht der out of proportion, weil er dann geht plötzlich um die Frage, hat Gomringer sich etwas zu Schulden kommen lassen damals, als er das schrieb, ne? Und das ist natürlich eine ganz andere Frage.
Hat er ein
Frage.
Antifeministisches Gedicht geschrieben?
Ja, sagen, eben, und zwar sozusagen im Wissen all dessen, ne? Und insofern ist das dann eigentlich nicht mehr einzuholen in dem Moment, wo es sozusagen diesen klaren lokalen Konflikt verlässt.
Und ich meine, das ist so, also wie schaust du auf, also du hast ja, ich nehme dich als jemand wahr, der sich sehr sozusagen, der erstmal auf der Seite derer steht, die da für Fortschritt oder für irgendwas, die was anderes machen wollen, so, und gleichzeitig sind wir zum Beispiel als Jacobin, also das US-Jacobin hat sich zum Beispiel immer sehr stark abgegrenzt von, sagen wir mal, einer Identitätspolitik einer liberaleren und von gewissen Auswüchsen, die es sozusagen auch in der zum Beispiel Kultur, Unikultur und so weiter gab. Also siehst du, dass es da innerhalb, sagen wir nennen es mal der Einfachheit halber Wokeness, auch sozusagen diese Entgrenzungsphänomene gibt?
Also in Amerika ist der eine entscheidende Unterschied der, dass viele der Dinge, die als Forderung an Hochschulen auftauchen, quasi nicht sich an staatliche Hochschulen richten, im Namen einer das Recht auf ein kostenloses Studium ausübenden HochschülerInnenschaft, sondern im Namen von Kundinnen von privaten Unternehmen, was diese Hochschulen sind. Und dann sozusagen, wenn dieser Aspekt sich dann verbindet mit einem sich politisch gerierenden, einer politisch gerierenden Forderung, da kann es zu so einem Problem kommen. Ich finde, denke aber ganz generell ist natürlich die Ablösung von solchen symbolischen Akten von einem einem realen Konflikt, also wo sie sozusagen for the sake of ich weiß hier was, ich habe hier eine Info, die sonst niemand hat, oder
eine Forderung vielleicht.
Ja, oder auch eine Empfindung, ja. Ne? Das ist es ja sehr oft, eine Empfindung, die sonst niemand hat, und sich sozusagen, das ist natürlich schwer die Grenze zu ziehen, aber vor allem das zu formalisieren und dazu abstrakte Regeln zu verabschieden, aber da gibt es natürlich diese Exzesse oder diese Nervform. Das hat eben auch so, deswegen sage ich Frömmelei, weil ich finde, das hat sehr viel damit zu tun, dass die Regeln, die man irgendwo entdeckt hat in diesem Kampf oder in Konflikten, politischen Konflikten, die es da gegeben hat, sich eben ablösen von dem Konflikt und dann eben so werden wie ein Katechismus. Und dann ist es eben Frömmelei. Ich rezensiere gerade ein Buch, in dem Kunstbetrieb in einem englischsprachigen Text vorgeworfen wird, er sei sanctimonious. Mhm. Und das sanctimonious ist ja, kann man jetzt nicht wörtlich übersetzen oder nicht buchstäblich übersetzen, aber die deutsche Standardübersetzung wäre scheinheilig. Mhm. Und Scheinheiligkeit finde ich eigentlich im Grunde genommen ein für Kunst gar nicht so schlechte Norm. Ja. Seid scheinheilig. Denn heilig könnt ihr nicht sein. Und ihr arbeitet eh mit Schein. Und es ist quasi eher eigentlich die Aufgabe, sozusagen die Heiligkeit und den Schein in einen spannenden Konflikt zu bringen. Aber das, was die Autorin meint, ist nicht unbedingt Scheinheiligkeit oder Sanctimonious, sondern eher Pious, also Frömmelei. Mhm. Die komplette Ablösung. Da denke ich, liegt ein Problem vor. Nur wenn das benannt wird von der anderen Seite, in Anführungszeichen, dann würde ich doch meistens mich auf die Seite derer, die da angegriffen werden, stellen, selbst dann, wenn ich sie blöd finde. Meistens, also es ist, auch da würde ich keine allgemeinen Regeln verabschieden, aber das denke ich ist, sobald so ein Konflikt dann aufflackert und die üblichen Verstärkermedien erreicht, denke ich, gibt es da bestimmte strategische Situationen.
Und jetzt sozusagen vielleicht noch eine Frage dazu, es ist ja immer so, wir sind ja hier im Politikgeschäft sozusagen und dann heißt es halt oft auch, naja, diese Art von Kulturkämpfen, die kann man eigentlich gar nicht gewinnen, die sind abgelöst von, sag ich mal, harten materiellen Kämpfen, um irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel Hochschule, um irgendwelche anderen Zugänge oder so, ne? Mhm. Und ich glaube da, wie stehst du dazu? Ich finde das so interessant, mit den Mikrofortschritten deutest du ja schon an, dass vielleicht Kultur auch so ein Raum ist, wo man, naja, gewisse Sensibilitäten halt ausbilden kann, wo man gewissermaßen, also wo eine andere Art von Fortschritt stattfindet als der harte, materielle, politische, ne?
Ja, das ist richtig. Nur ist es halt so, dass also erstmal hat man ja tut man ja gut daran, wenigstens diesen Space zu erhalten. Nicht nur, weil sich darin Bürger, Kinder irgendwie austoben, sondern weil der ja tatsächlich ein Gedächtnis, ein Archiv, ein Stand der Dinge, ein Archiv der Selbstverständlichkeiten, des zu verteidigenden etc. Hervorbringt. Zum anderen ist es natürlich, sind die Kulturkämpfer natürlich mittlerweile haben die nochmal eine andere Dynamik bekommen. Also die sind ja nochmal ernster geworden. Also die waren ja vielleicht tatsächlich ein Ablenkungsmanöver und sie waren oder ein Manöver, wo irgendwelche politischen Forderungen ruhig gestellt und werden konnten. Mit Erfolgen auf dem Gebiet der Kulturkämpfe, aber das ist ja nicht mehr so. Mhm. Die werden ja schon relativ lange, nicht erst seit jetzt irgendwie Trump und Vance und Musk dran sind, sondern das kennen wir ja schon, also die niederländische Regierung von 2010 oder so, die ein Viertel des Kulturhaushalts des Landes eingespart hat, und zwar eben nicht an den großen Museen, nicht an den großen Theatern, sondern überall da, wo es irgendwie interessant war. Ne? Ja. Also quasi genau diese Archive und diese Räume zerschlagen hat. Und das ist ja ein Damoklesschwert, das über allem schwebt, jetzt natürlich zuletzt auch in Berlin und so weiter.
Ja, ja, lass uns darüber vielleicht reden. Also das hatte ich mir auch aufgeschrieben, wie gerade haben wir ja eine Situation in Berlin, wo ein relativ krasser kultureller Kahlschlag droht und wo das auch zusammenhängt mit dem, was man jetzt im letzten Jahr so als auf den Begriff Staatsräson gebracht hat, ne? Wie guckst du da eigentlich generell erstmal drauf? Also wie empfindest du sozusagen, also die es ist ja einfach erstmal, die Legitimation ist ja erstmal, man will Antisemitismus bekämpfen, was ein sehr legitimes Anliegen ist. Und genau, es gibt halt eine Kulturszene in Berlin, die eher, wie soll ich sagen, Palästina-solidarisch ist und so weiter. Und da entsteht ein Konflikt. Also wie blickst du darauf?
Ja, es ist auch eine komplexe Gemengelage. Also einmal ist es ja so, dass in den größeren Medien schon eine ziemlich seltsame so Deutung verbindlich geworden ist, die quasi den wirklich eigentlich jeden Zweifel, also nicht alles, was Israel tut, verteidigt, aber jeden Zweifel daran so dämonisiert, also mit dem Vorwurf des Antisemitismus, oder der reicht dann oftmals nicht, da muss dann übersteigert werden, noch in Judenhass oder ich weiß nicht, ob das ein Unterschied ist, aber und das ist das eine, das hat gar nichts damit zu tun, was irgendwer über das, was aktuell oder auch in den letzten, weiß ich, Jahrzehnten im sogenannten Nahen Osten passiert ist, denkt, sondern das ist ja eine neuer Standard, der so gesetzt worden ist. Und der hat jetzt als Begründung zwei Grundpositionen. Die eine ist sozusagen die sich aus der deutschen Geschichte ableitende Solidarität mit Israel um jeden Preis. Das andere ist aber, sagen, akut bedrohtes jüdisches Leben in Deutschland. Mhm. Also das Letztere nehme ich sehr viel ernster als das Erste. Mhm. Beim Letzten frage ich mich immer, wie sehr stimmt das? Wie sehr ist das tatsächlich so? Da gibt es Indizien dafür, dass es das tatsächlich gibt, dass es sozusagen Übergriffe, Bedrohungen etc. gibt, in einem größeren Maße, als das leider immer schon der Fall war. Und das würde natürlich Maßnahmen rechtfertigen. Auf der anderen Seite ist aber das Maß an zum Schweigen bringen, schließen, canceln etc. von anderen Positionen wesentlich dramatischer, wobei wesentlich dramatischer setzt jetzt voraus, dass ich weiß, wie es im ersten Fall genau ist. Im zweiten Fall weiß ich, wie es ist, weil ich sozusagen das immer wieder mitbekomme, wie das tatsächlich, also von irgendwelchen Ausladungen bis zu abgesagten Diskussionsveranstaltungen etc., Räume, die nicht mehr zur Verfügung stehen, ist das wirklich massiv. Und die Behauptung, dass da jedes Mal verhindert wird, dass irgendwie dass es da Angriffe gegen jüdisches Leben geführt würden, ist schon ziemlich crazy, zumal ja sehr viele der daran Beteiligten, die diese Veranstaltung planen, selbst jüdisch sind. Insofern, da ist schon so. Das sind die zweite Komponente. Die dritte ist jetzt, wie hängt das zusammen mit einer generellen an die Kandare nehmen von Kultur? Mhm. Und gab es relativ schnell so Reaktionen, von denen man auch meinen könnte, sind vielleicht ein bisschen paranoid, dass da jetzt tatsächlich, dass das gezielt dieses Tool angelegt wird, um bestimmte Off-Kultur oder wie man es nennen will, zum Schweigen zu bringen. Aber natürlich fällt das in manchen Fällen zusammen. Und Frage ist, wie das jetzt weitergeht. Ne? Also die Frage ist jetzt, ob sozusagen dieser Kampf gegen das, gegen die weniger staatstragenden Theater und Kulturinstitutionen, inwieweit der jetzt sich häufiger auf die Engführung mit dieser Staatsräson-Politik beruft. Es ist zumindest eine Möglichkeit, und man sieht natürlich anderswo, zum Beispiel in den USA, dass zum Beispiel die Maßnahmen, die jetzt gegen die Columbia University ergriffen worden sind, oder die Artikel habe ich noch nicht gelesen, habe ich heute Morgen die Überschrift gelesen, auch Johns Hopkins in Baltimore, dass es da tatsächlich so funktioniert.
Also ich meine, das wäre ja die schlimmstmöglichst toxischste Mischung, ne? Wenn also sozusagen einerseits dieser Kulturkürzungswahn plus irgendwie das legitimiert von so einer Staatsräson. Also es gab ja mittlerweile schon Artikel in der New York Times und so weiter. Also dass Berlin einfach, was immer ja so ein Hotspot, so ein kultureller auch weltweit war für verschiedenste Leute, ne? Mittlerweile einfach da, ja, dass hier die Leute crazy sind. Und wenn ich mit Leuten aus dem Ausland, vor allem Linken, sprechen, das finde ich so interessant, dann fragen die mich immer, wer sind eigentlich diese Antideutschen? Ja. Was für mich sozusagen so lustig ist, weil ich sozusagen vor, weiß nicht was, am Anfang meiner Studienzeit noch in so Kneipen rumhing, wo es das so gab und man hat so Jungle World und Bahamas genommen. Das war so die Szene in der Szene. Und heute ist das irgendwie, hat das so eine gewisse Konjunktur bekommen. Vielleicht kannst du das, wie würdest du das Linken erklären, die jetzt nicht aus Deutschland oder Berlin kommen?
Ja, das.
Was das für ein Phänomen ist.
Das machen müssen. und ich muss ja dazu sagen, ich bin zwar nie ein, wie sagt man, card-carrying Antideutscher gewesen, aber ich hatte auch große Sympathien für die Antideutschen am, nicht am Anfang im Sinne von da waren sie noch gut, dann haben sie ausverkauft, aber
wann war das?
Zu Zeiten, als die Jungle World so entstand, ne? Also natürlich immer eher für die Jungle World, nicht für die Bahamas, das fand ich immer schon einen puren Wahnsinn, und ich fand auch an der Jungle World vieles problematisch. Ich habe aber oft für die geschrieben, Interviews gemacht und so weiter, und bis heute gibt es darin immer noch viele interessante Texte und so. Das sind irgendwie ernstzunehmende Leute, aber wie gesagt, das ist auch nur ein kleiner Teil dessen, und auf der anderen Seite gibt es halt diese die Adaption der dieses einen Gedankens der damals sogenannten Antideutschen, die ja heute, gibt es ja viele Leute, die nennen sie jetzt anders. Ganz woanders gelandet ist und teilweise ja auch in persönlichen Karrieren, nämlich also sozusagen so bei der Welt, ne? Also persönliche Entwicklung, weiß ich, wie man es Karriere nennen kann. Und das ist ja so diese, dass quasi der, dass es einen problematischen Antikapitalismus gibt, der dann den Namen struktureller Antisemitismus bekommt, ist irgendwie so Wasser auf die Mühlen von Leuten, die nur was gegen den Antikapitalismus haben, und aber quasi ihre Anti-Antikapitalismus oder ihren pro-kapitalistische Position damit adeln, dass sie ja von Antisemiten angefeindet würden. Und wenn also sozusagen das Modell des strukturellen Antisemitismus, das auch seine Verdienste hat, gegen das es wirklich interessant ist und ich also selbst verwende als kritisches Tool, aber wenn das angewandt wird, sozusagen eben die alle Skandale kapitalistischer Produktion zu benennen und damit irgendwelche Verursacher zu werden, denn das grundsätzlich strukturell antisemitisch ist, da freut sich natürlich die ganze Springerpresse ein Bein aus. Ne? Und diese Koalition, die sich dann verbreitet hat, also die ja sehr stark bei den Grünen, ist sie sehr stark, in der Taz hat sie ihre Fürsprecher, und das wird natürlich so langsam zu einer kulturellen Front. Ich nenne sie gerne die zweite Querfront. Denn die erste Querfront ist sozusagen die antisemitische Querfront. Die gibt es ja auch nach wie vor. Das Bündnis Sahra Wagenknecht etc. Also sozusagen wird die aber auch zu einer Querfront. Zu einer, die natürlich irgendwie noch ein bisschen besser vernetzt ist, die besser etabliert ist in den allgemeinen Strukturen. Und das ist natürlich irgendwie, ja, problematisch.
Also sozusagen, worin besteht diese Querfront aus, sozusagen Resten aus der linken Szene, Antideutsche da und bis hin zur Welt und genau. In mittlerweile in, keine Ahnung, gewisse Ministerien oder so, wie würdest du das beschreiben?
Ja, also das ist ich würde sagen, dass die besteht eben sozusagen aus einer aus den AutorInnen, LeserInnen von eben ja nach wie vor irgendwie doch zur Linken zu rechnenden Zeitschriften wie der Jungle World, mit denen man in vielen anderen Punkten komplett einig ist. und reicht eben dann über auch nicht rund um bösen jungen NachwuchspolitikerInnen der Grünen etc. Bis zu den übelsten Springer-Autorinnen, ne? Die sich dann teilweise auf dieselben Texte beziehen und auch quasi die gleichen Storys dann immer weitererzählen, ne?
Und sozusagen, du hast es ja vorhin angedeutet und das finde ich so interessant, weil ich glaube, das ist jetzt für den Teil der Linken, die uns liest und uns rezipiert, das ist immer so ganz schwer zu verstehen, dass es ja tatsächlich mal irgendwann in der Geschichte der linksradikalen Szene so einen Moment gab, wo die Antideutschen irgendwie auch eine wichtige Funktion hatten. Ne? So, das beschreibst du ja auch in deinen Text oder deutest es an.
Das ist Kannst du das mal erklären? Moment, würde ich sagen. Ja. Das ist mehr als ein Moment. Das ist eine, ich würde sagen, man kann auch ziemlich genau sagen, wo das zu Ende ist, wo das kippt. Es kippt in dem Moment, wo die Antideutschen anti-trans werden und Judith Butler zu ihrem Hauptfeind erklären. In dem Moment, wo sie sozusagen wo sie auch meinen, sie seien jetzt irgendwie die Fortsetzung der kritischen Theorie und das andere ist der Poststrukturalismus und der Poststrukturalismus ist böse und antisemitisch und Judith Butler verkörpert das alles. Dieser Moment, in dem diese Transformation stattfindet, ist, finde ich, die natürlich auch nicht alle so in gleicher Weise mitgemacht haben, das ist der Moment, wo es aufhört, legitim zu sein. Das davor, zu sagen, es gibt einen linken Antisemitismus und in diesem linken Antisemitismus der ist schon schlimm genug, weil er antisemitisch ist, aber er hat eben auch noch was zu tun mit bestimmten Verkürzungen innerhalb bestimmter linker Mechanismen, Denkmechanismen. Das war berechtigt und es war vor allem berechtigt auch im Zusammenhang mit einer Kritik an einem bestimmten, wie soll ich sagen, vulgären Antiimperialismus. Und das war so die Zeit, ja, 99 bis 2005 oder so. Und in diesem gesamten Diskursfeld operierten einige sehr intelligente, interessante, spannende Leute. Und einige von denen haben dann irgendwann entsetzt das Feld wieder verlassen und gesagt, was ist daraus geworden? Andere haben sich verhärtet, sind sozusagen Beton-Antideutsche geworden. Und dann ist ein Nachwuchs gekommen. Und bei dem Nachwuchs ist diese erste Phase gar nicht mehr präsent. Da ist dieser gesamte Katechismus aus Poststrukturalismus, pro-trans, wird automatisch pro-Palästina und damit antisemitisch. Und dieser ganze Komplex ist da jetzt neu verdrahtet. Und das betrifft natürlich auch wiederum nicht jede einzelne Person, aber da, das ist sozusagen jetzt so eine zweite Welle oder eine zweite Generation. Da finde ich dann wenig noch, womit ich mitdiskutieren kann.
Ja, also genau, ich habe in dieser zweiten Welle sozusagen mein Philosophiestudium gehabt und erinnere mich, dass das genau der Mechanismus war, ne? Also, dass das sozusagen, man las die Jungle wird, um auch sich einfach abzuschotten von gewissen poststrukturalistischen, also, es war so eine Faulheit auch, sich damit eigentlich zu beschäftigen und man hat dann lieber Adorno gelesen. Jetzt lass uns sozusagen, das ist, fand ich total interessant, wie du darauf blickst, weil du ja das einfach schon viel länger beobachtest als jetzt jüngere Leute. Und jetzt lass uns aber nochmal über diese neue Rechte, die weltweit gerade entsteht, sprechen. Du hast ja auch in der Berlin Review gerade einen Text geschrieben, wo du versuchst, auch so diese kulturelle, wie soll ich sagen, Symbiose da mal zu beschreiben, die es aus Rechtslibertären oder Libertären aus dieser Tech Post-Silicon Valley Welt irgendwie und den Neotraditionalisten, ne? Was sind da deine Beobachtungen? Also das ist ja eigentlich erstmal eine unwahrscheinliche Konstellation.
Genau, also ich habe als Beispiel genommen so die Abtreibungsdiskussion. Das ist ja eigentlich bei den Libertären, die ja ihre libertäre, sozusagen prokapitalistische Wirtschaftspolitik immer damit überhöhend rechtfertigen, dass sie sozusagen gegen alles sind, gegen alle Eingriffe des Staates sind. Und damit natürlich aber auch anderen Befreiungsideen oder Befreiungsideen das Angebot machen. Ja, aber auch der Staat darf auch nicht sozusagen zum Beispiel Frauen dazu zwingen, Kinder auszutragen. Mhm. So, das ist dann kongruent. Das wäre aber niemals zu machen mit völkischen, evangelikalen oder anderen sozusagen neotraditionalistischen Bewegung. Und das ist das Erstaunliche, dass das sozusagen jetzt zusammenzukommen scheint. Die Frage ist, wie. Und das Modell, was ich da in dem Berlin Review Artikel vorgeschlagen habe, ist ja so, dass es so, dass das eben eine Symbiose, sagst du auch ganz richtig, also so eine die einen haben was und die anderen haben was und die legen jetzt zusammen. Und dass das zusammen wirkt, ist wichtiger, als dass es irgendwie diskursiv sich widerspricht. Aber es widerspricht sich dann eben natürlich auch auf der Ebene der Handlung. Und die Abtreibungsgegner gewinnen gerade, ne? Also dieser Aspekt der Libertären ist schon lange weg. Wie man überhaupt sagen muss, dass ja die Libertären, sagen wir mal so anno 95, also die Libertären, die eben auch schon Silicon Valley und Internetkultur und so weiter auf ihre Fahnen geschrieben haben und Free Speech und so weiter. Mhm. Also der von mir auch genannte John Perry Barlow, der ehemalige Texter von Grateful Dead, dass die noch nicht diese aggressiv-elitäre Science-Fiction bedient haben, die dann Leute wie Peter Thiel dazu gebracht haben. Also das ist ja tatsächlich, das Kontinuum ist ja sozusagen die Hackerkultur. Aus der Hackerkultur entsteht die erste Version von Silicon Valley. Aus der ersten Version von Silicon Valley, die noch ganz klar von diesem kulturellen Hintergrund geprägt ist, also Steve Jobs hat immer gesagt, er sei ein Hippie, ja. Entsteht so nach und nach dann die weltumspannenden Konzerne, die dann von Oligarchen betrieben werden. Und dann, in dem Moment, wo sozusagen diese Oligarchie fertig ist, da bestimmt dann das Sein wieder das Bewusstsein. Und die werden, werden dann sozusagen auch intellektuell zu Oligarchen. Und das ist dann der Moment, wo halt wo zwar sozusagen das Ganze auch zusammengehalten wird von libertär im Sinne von tut uns nicht bei der Wirtschaft eingreifen. Ja. Aber es ist eben in alle anderen Aspekte von, was libertär auch mal hieß im Zusammenhang mit Gegenkulturen, ist weg.
Darf ich da nochmal nachfragen, weil ich finde das so interessant. Ich habe jetzt gerade so ein Buch von Douglas Rushkoff gelesen und der macht das ja auch nochmal stark, dass diese Art von Hacker Silicon Valley Kultur, genau wie du es jetzt gesagt hast, aus der Gegenkultur ja eigentlich noch zerrt, ne? So, und diese Hippie LSD Welt und so weiter, ne? Und aber was ist da eigentlich die Verbindung? Ist es dieses, also wie da gibt's ja dann einen Kern, der sich bis heute hält, und das ist ja das Libertäre oder dieses, wie würdest du das beschreiben? Also ist das eine Kontinuität oder gab's da einfach mal einen krassen Bruch sozusagen?
Nee, das ist eine Kontinuität von einem, also es gibt ja, also ich habe mit Anselm Franke zusammen vor über 10 Jahren mal eine Ausstellung gemacht zur Geschichte von zum Zusammenhang von Gegenkultur und Silicon Valley, die hieß The Whole Earth und bezog sich eben auf den Whole Earth Katalog und auf die Figur von Stuart Brand. Das ist ja so eine Verbindungsfigur. Das ist einer der gewesen, der eben quasi die Hippie-Kultur mit Material, also erst als fliegender Händler versorgt hat und als Veranstalter und dann eben diesen Whole Earth Katalog herausgegeben hat, in dem eben diese ganzen Produkte beschrieben sind. Einerseits ist es ein Warenhauskatalog in einem gewissen, aber eben einer, der nicht von den Warenhäusern kommt, sondern wo man dann noch bestimmte Adressen anschreiben muss. Und darin sind ganz viele Texte und Beschreibungen, die sowas sind wie ein Kompendium von damals gegenkulturellen Ansätzen im weitesten Sinne, die teilweise auch tatsächlich gegenkulturell waren, teilweise vielleicht was ganz anderes. Das hat man damals war nicht so sehr der Punkt. Und der hat dann aber nach diesen ersten Phase der Unterstützung für Kommunenbewegungen und so weiter, sich interessiert für Hacker und überhaupt für die für Möglichkeiten der Computerkultur. Und die Hacker, die noch mal ein Vorläufer von Hackern, bevor es den Begriff überhaupt gab, war ja diese Phone Pirates of America. So Leute, die Tatsache, dass man in den USA ja auf dem Festnetz mit Tonsignalen gewählt hat und nicht mit klickenden Abzählen von, ne? Die haben da ja auf diese Weise dann mit Tonerzeugung sich in alle möglichen Netze einwählen können und so weiter. Das hat ihn interessiert, also eine illegale,
antistaatlich auch,
genau, ja. Bewegung. Und das ist sozusagen ja auch der Kern der Unternehmensphilosophie dann von Apple, dass man in so einer Garage, die auch dafür, in der man sowas ausgeheckt hat und sowas ausbaldowert hat und dann später eben dass da das Unternehmen entstanden ist. Und dass Unternehmer sowas sind wie Hacker. und damit eben ja die Gesetze brechen und den Staat was gegen den Staat tun. Und das wird natürlich dann in der, was weiß ich, Apple und Microsoft Welt später nicht mehr so aufrechterhalten, aber dass das der Hintergrund ist, blieb immer klar. Und aber in dem Moment, wo jetzt sozusagen die Aufteilung der Welt unter diesen Big Seven oder wie man sie nennen will, abgeschlossen ist und es jetzt darum geht, wie geht's jetzt weiter?
Also den großen Tech-Konzernen.
Ja, ja. Reicht es eben nicht mehr, eine Infrastruktur zu beherrschen. Und es reicht auch sozusagen nicht mehr, eigentlich jede Art von Diversity innerhalb der Infrastruktur als dynamisch zu empfinden, die dem Unternehmen hilft, sondern jetzt ist man sozusagen Oligarch und jetzt hat man jetzt muss man seine Welt anders bewirtschaften, nämlich feudalistisch und deswegen muss man sich auch jetzt beschäftigen, sich auch mit Inhalten, und das ist ja eben das, was ich meine sozusagen in diesem Text, wirkliche Inhalte hatten die nicht mehr, sondern der Inhalt war ja immer nur sozusagen dieses Bauen von Tools, dieses Herstellen von Infrastruktur oder dieses Durchbrechen von Infrastruktur oder und deswegen sind sie da auch relativ uneingenommen oder nicht besonders wählerisch. Also es geht jetzt nicht darum, das Passende zu finden, weil sie sind ja eh der Boss, sind ja eh der König. Und es geht sozusagen nicht mehr darum, etwas zu finden, was die eigene Person sich mit identifizieren kann, was auch für andere gilt, sondern man ist eh abgehoben, isoliert, eben Feudalherrscher. Ja. Deswegen kann man sich mit jeder beliebigen Ideologie im Grunde verbünden. Und da gibt es eine und die ist on the rise und die hat die Masse auf ihrer Seite. Ja, dann hat man eben halt ein Make American Great Again Ding auf dem Kopf. Das ist auch egal.
Auch egal, ja, genau.
Und ich meine, jetzt irgendjemand hat an meinem Text kritisiert, dass das ja nicht stimmt. Die Tech-Leute hätten durchaus sozusagen eigene Welten in ihrer Science-Fiction-Begeisterung, in ihrer das denke ich, das trifft, das hätte, ich habe gesagt, die haben keine Bilder, das stimmt natürlich nicht, das trifft diese Kritik, also die haben natürlich was, bloß ist das nicht gedacht, um ein Wahlvolk damit zu, das einem Wahlvolk anzubieten, das ist nichts, womit sie wofür sie gewählt werden wollen.
Also, und das sind ja vor allem interessanterweise dann oft so eher so atheistische Erlösungsfiguren oder so, also dass man irgendwie, weiß ich nicht, die Singularität erreicht mit der neuen Technologie, dass man irgendwas schafft. Also das sind ja eher so Transzendenzfantasien, zumindest in gewissen Spektren.
Es sind individualistische Überlebensgeschichten oft, ja. Es ist eben die Tendenz, Enklaven zu bauen. Ja,
genau.
Escape Routes und Prepper-Fantasien.
Und den Mars zu besiedeln.
Ja, genau. Aber ich meine, wobei das ganz am Anfang ja, Timothy Leary hat auch gesagt, wenn ihr jetzt das Bewusstsein erweitert habt, dann können wir anschließend Space Colonization beginnen. Ja. Aber was ich meine ist, dass die dass sie sozusagen all diese Dinge sind nie mehrheitsfähig gewesen, wollten es auch nie sein, das war immer individualistische Fantasien in Inner Circle, aber es gab eben nie etwas, was die anbieten konnten, was man wählen konnte. Und das ist die Koalition mit den Völkischen und mit den Traditionalisten, oder Neotraditionalisten, weil die haben dann eben jetzt die Gemeinschaftsvorstellungen und die Archaismen und Atavismen, die man eben dann den Leuten als Sehnsuchtsmodelle verkaufen kann.
Und du nennst das Paleo-Koalition, und das fand ich sehr interessant, weil du sagst, dass eigentlich diese beiden kulturellen, wie soll man sagen, Figurationen so von einer Art von Urzustand träumen. Vielleicht kannst du das mal erklären.
Ja, dieser Begriff der Paleo-Koalition ist nicht von mir, aber dass die Völkischen von einem Urzustand träumen, ist offensichtlich. Und bei den anderen ist es halt nicht ein Urzustand, sondern es ist eben sozusagen eine Zukunft, die genauso fiktiv ist wie es ist eben nicht eine nahe Zukunft, sondern es ist eben eine Science-Fiction-Traum, eine Mozart für Marsianer, hätte ich jetzt fast gesagt. das ist Philipp K. Dick auf Deutsch. In dem Punkt sind sie sich also in der Äquidistanz zur sozusagen den echten sozialen Verhältnissen der Gegenwart sind sie sich einig. ansonsten haben diese beiden Inhalte nichts mehr zu tun, aber sie sind als inhaltlich auch sowieso nicht so entscheidend. Sie werden eh nicht realisiert. Werden die Dörfer der Pilgerväter irgendwo entstehen, noch wird der Mars kolonisiert zu Lebzeiten von Elon Musk oder Donald Trump oder einem dieser Figuren oder der Leute, die sie wählen. Wohl auch später nicht. Und insofern geht es eben einfach nur um diese Äquidistanz zu den realen sozialen Problemen, die halt nicht benannt werden dürfen, weil das.
Ich meine, es ist super interessant. Das ist sozusagen die neue Art von kultureller Formation, mit der wir es zumindest jetzt in den USA auf jeden Fall zu tun hat und die möglicherweise mit Merz auch in Ansätzen in Deutschland zu beobachten ist. Das muss man vielleicht noch schauen, wie sich das entwickelt. Aber um sozusagen den Bogen auch zum Anfang unseres Gesprächs zurückzuschlagen, was ja damit auf jeden Fall vorbei ist, ist der progressive Neoliberalismus, wie er sozusagen lange auch in der Linken diskutiert wurde, ne? Also du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, also Firmen, die irgendwie Diversity-Regeln einführen und so weiter, oder? Würdest du dem so zustimmen?
Ja, ich meine, im Moment wird der ja verboten quasi, in den USA, da wird der progressive Neoliberalismus verboten. Ich glaube aber, dass er sozusagen in dieser Idee, die im Moment jetzt hier in den hektischen Zusammenkünften innerhalb der EU stattfindet, nicht weg ist, sondern dass er da als Idee, also dass das dasjenige ist, was Make Europa Great Again, Europa den Rest der Welt verkaufen kann, dass es den hier noch gibt.
Ja.
Das glaube ich schon, dass das eine Rolle spielen wird. Und also die Fantasien, die man auch öfters lesen kann zurzeit, dass ja jetzt ein Brain Drain kommen werde und alle irgendwie halbwegs bei Groschenen WissenschaftlerInnen die USA verlassen werden und unbedingt ans Max-Planck-Institut oder was auch immer wollen. Das ist eine ähnliche Fantasie. Also wir haben hier noch öffentliche Schulen, wir haben hier noch keine Zensur.
Gute alte Sozialdemokratie sozusagen.
Ja, also wir haben ja doch sozusagen, ja, oder auch eben progressiver Neoliberalismus, finde ich, trifft es noch mehr, ne? Also eine Kulturwelt und Ausstellungen, in denen Diversität eine Rolle spielt und insofern wäre das dann sozusagen so ein, da würde es dann noch überleben. Und ich weiß nicht, das ist natürlich sehr die Frage, wie das bevorstehenden Wahlentscheidungen, die es innerhalb Europas jetzt in der nächsten Zeit geben wird, so weitergeht. Also wie das dann noch haltbar wird. Aber auf jeden Fall die Ideen davon, dass es Europa jetzt was gäbe, was zu verteidigen wäre, eben gegen einen Totalitarismus, gegen einen, der jetzt auch die ehemaligen Verbündeten betrifft oder auf dem Papier immer noch Verbündeten, das ist, glaube ich, schon, das kann schon noch eine Weile so gedacht werden. Ne?
Und ich weiß, vielleicht magst du diese Frage nicht, aber ich will sie trotzdem mal stellen. Du bist ja schon einer der wichtigsten Theoretiker der Popkultur jetzt in Deutschland und hast sozusagen einen langen Horizont dessen, was Popkultur oder Kultur sein kann. Ja, du hast dich irgendwie mit 68, mit der Gegenkultur, mit all diesen Phänomenen und auch den zahlreichen Abgrenzungen davon, wo du selber Teil von warst mit der Spex, das kennst du alles. Und jetzt will ich dich fragen, in der gegenwärtigen sozusagen Konstellation, kann Kultur oder Popkultur sowas wie eine Art von Widerstandsfähigkeit haben gegen auch politische Entwicklungen oder gibt's da ein politisches Moment, an dem man festhalten kann?
Ja, ich glaube, dass man dass das mit Gegenkultur nicht mehr viel zu tun hat, sondern dass das Kultur allgemein meinen müsste dann. Ne? Also es ist erstens so, dass ich glaube, im gewissen Sinne sind die ganzen von den Opernhäusern, von einigen Teilen der Opernhäuser mal abgesehen, aber sozusagen der größte Teil, sozusagen auch der Mainstream-Kultur ist ja lang genug in personell und aber auch formal von aus Gegenkulturen kommenden Dingen durchsetzt worden. Also dass man das gar nicht mehr unbedingt unterscheiden kann und auch die dazugehörigen Lebensformen haben sich sozusagen eben ja verbreitet in alle möglichen Bereiche hin. Also ich glaube, dass...
Also niemand muss sich mehr von Rockmusik abgrenzen oder von weiß ich nicht.
So im Gegenteil, ne? Also Rockmusik ist dann doch eher ein alter,
ja, alter Bestand. Zu näher fast schon wieder.
Genau. Ja, also ich werde allerdings diesen Sommer zum Neil Young-Konzert gehen.
Ja, aber, interessant.
Na, wie auch immer, also auf jeden Fall der Punkt betrifft tatsächlich etwas, was wir am Anfang schon besprochen haben. Also die sozusagen die den Exilstatus von Kultur und damit sozusagen eine andere Situation als die, in der man sagen konnte, ja, ihr werdet hier mit Kultur abgespeist, aber vergesst das Politische, den Klassenkampf, ja. Und das, denke ich, betrifft dann aber alles. Und es betrifft vor allem alles, was nicht, was noch irgendwie sich über staatliche Förderung und so weiter, was auf staatliche Förderung angewiesen ist. Denn das ist eine Tendenz, die es tatsächlich gibt, dass es dann sowas gibt wie die Flucht zum privaten Geld, wo es das noch gibt. Und konnte man in den USA ja auch schon mal beobachten. Und da gibt's natürlich, es gibt natürlich sowas wie die progressiven Mäzene und so weiter. Aber letztendlich ist es so, dass das ganze Modell Kunstwelt, also bildende Kunstwelt, wo, das ist ja die einzige Kultursparte, in der man noch Geld verdienen kann, wenn man nicht oligarch ist. und das Modell, ja, vielleicht auch eine Zuspitzung dessen ist, was du progressiver Neoliberalismus genannt hast, nämlich ein Modell, in dem eben es fast mandatory ist, progressive Inhalte zu produzieren und gleichzeitig aber deren ganze Zirkulation eben geschlossen bleibt. Ne? Innerhalb einer Elite, die sich sozusagen dann nur selbst darüber verständigt, dass sie eben progressiv ist, in ihren Denkwelten, aber in ihrem Handeln das nicht sein muss.
Also quasi eigentlich so, wenn man es jetzt mal zuspitzt, so gerade der in der bildenden Kunst, der Kunstmarkt als quasi Ort, wo man ja mit sehr viel Geldsummen quasi Artefakte handelt, die einem noch so einen Rest von Progressivität irgendwie sozusagen versprechen.
Ja, also es ist tatsächlich, glaube ich, das beobachte ich eigentlich schon ziemlich lange. Es ist ein ganz bestimmtes Bewusstseinstypus, wo das sind Personen oder Akteurinnen, die tatsächlich ja auch an all diese Dinge glauben. Die sind nicht unbedingt zynisch. Ja. Die denken über politische Verhältnisse so wie jetzt sage ich mal du und ich. Also bloß andererseits haben sie aber auch ein Unternehmen.
Oder andererseits
haben sie eben auch irgendwas anderes. Und das können sie halt nur so betreiben, wie man ein Unternehmen halt betreiben kann. Und da sind Sachzwänge und da kann man nichts machen. Wir wollen ja auch nicht, dass sie pleite gehen und uns nicht mehr finanzieren. Also insofern, da gibt's gar keine kognitiven Dissonanzen im großen Stil. Und das Problem dabei ist, finde ich, auch weniger jetzt der mögliche Vorwurf der Verlogenheit oder der Doppelmoral oder so, sondern dass die gesellschaftliche Resonanz dessen, was künstlerisch passiert, nicht stattfindet. Ne? Also beziehungsweise nur dann stattfindet, wenn es eben auch diese institutionellen Akteure gibt. Deswegen hat man ja jahrzehntelang Institutionspolitik betrieben, um sozusagen in Institutionen weiterzukommen. Das war ja auch nicht nur erfolglos, das hat ja auch was gebracht. Und das ist natürlich jetzt stark bedroht von den aktuellen Entwicklungen. Also dass eben die Funktion, die ein Haus wie die Volksbühne in Berlin oder sowas hatte, dass das dann endgültig den Bach runtergeht.
Und aber sozusagen vielleicht noch mal eine konkretere Frage dazu. Also ich weiß nicht, ob das von Tevelight oder woher das stammt, aber es gibt ja sozusagen die Erzählung, dass mit 68 ja auch sowas wie ein mit der Musik, mit der frühen Rockmusik, mit der Hippie-Kultur auch sowas wie ein Freitanzen oder so aus so einer verhärteten Körperlichkeit oder so stattgefunden hat. Ne? Und das quasi ja tatsächlich dann wie so ein, was man vielleicht zu Recht dann eine Art ästhetische Revolution nennen könnte. Ne? So, also gibt es sowas, siehst du heute sowas irgendwo noch, oder ist es schon so, dass man am Ende eher so der Kulturindustrie-Thesen so ein bisschen zustimmen muss? Naja, es gibt schon noch so ein paar Räume, wo man jetzt gewissermaßen eine ganz gute, meinetwegen, ob jetzt hoch oder whatever, welche Kultur sozusagen, aber wo es noch gute ästhetische Angebote gibt. Aber so politisch ist das eigentlich, passiert da nicht mehr viel. Und auch nicht auf dieser, sag ich mal, ästhetisch-politischen Ebene, die ich meinte, ne? So.
Ja, weiß ich nicht. Also ich denke schon, dass in dieser bildenden Kunstwelt, von der ich gerade gesprochen habe, oder auch in den noch geförderten Theater, Musik, Welten etc. Ja. Sowas stattfindet. Mhm. Ich glaube auch zum Beispiel, dass also wenn ich so über Musik der Gegenwart irgendwie reden würde, würde ich ja sagen, wann immer ich irgendetwas kennenlerne, muss ich jedes Mal sagen, ja, es ist total interessant, das bietet eine Menge, dass ich gar nicht gedacht, dass jemand das sowas macht heutzutage. Das Problem ist nur, dass die Art und Weise, wie ich das kennenlerne, vollkommen zufällig ist oder eben extrem nischenhaft. Und dass der Überblick, den ich ohne angeben zu wollen 1990 über Musik hatte, von dem habe ich vielleicht noch ein Hundertstel, was nicht nur daran liegt, dass ich veraltet, alt und verblödet bin, sondern auch damit, dass es einfach keinerlei Struktur gibt, in der das organisiert ist und eine wahnsinnige Arbeit wäre, mit der man ja nichts zu tun haben will. Und das aber trotzdem, der bloße Umstand, dass das alles existiert, dass es das alles gibt, dass das alles entsteht, dass das alles irgendwelche Räume hat, wiederum sehr ermutigend ist. Ne? Also das ist ja irgendwas, es hat nur keine Form gesellschaftlich. Es hat jede Menge ästhetische Form, aber es hat keine gesellschaftliche Form.
Also nicht mehr diese, wie du das früher beschrieben hast, Gegenkultur, Hochkultur oder noch Popkultur. Also diese, das war ja eine Art von Übersichtlichkeit, die man noch herstellen konnte. Also das hat sich quasi einfach.
Ja, und auch die Anzahl der relevanten Beteiligten ist so immens explodiert. Und zwar sowohl da, wo es kein Geld gibt, wie in der Musik, wie auch da, wo es Geld gibt, nämlich in der Kunst. Und wo es auch natürlich nicht immer Geld gibt. Also, aber in beiden Fällen ist die Anzahl der Beteiligten enorm gestiegen. Und ich glaube auch, dass diese gestiegene Anzahl der Beteiligten ist ja sozusagen der Unternehmenswert dann von Spotify und solchen Sachen. Das gibt ja jemanden, der davon profitiert. Es gibt ja eine Struktur davon. Aber diese Struktur ist eben algorithmisch und nicht inhaltlich. Und daher sozusagen auch mit den inhaltlichen Kriterien gar nicht zu fassen. Und die algorithmische Struktur verändert sich jetzt gerade noch darüber hinaus, zumindest in einigen dieser Kultursegmente, in eine feudalistische.
Noch eine letzte Frage, weil es gerade so spannend ist. Du bist ja ein linker Popkulturtheoretiker, du kennst die verschiedensten Phasen auch der Linken in Deutschland und weltweit. Wie blickst du denn heute jetzt angesichts dieser neuen, sag ich mal, reaktionären Politik, die wir überall beobachten können? Ja, du beschreibst, also wie blickst du zum Beispiel auf sowas wie Jacobin, auf den Marxismus, also auf eine Art von, ja, Class Struggle, Social Democracy, wie wir das immer bezeichnet haben? Kannst du damit was anfangen?
Wie soll ich sagen? Innenpolitisch ja, außenpolitisch nein. Also, ich weiß nicht, wie das sich verhält zu den neoimperialen Zuspitzungen, die es gerade so gibt. Und auch schon zu den vorangegangenen. Also sozusagen drei faschistische oder parafaschistische Machtzentren plus ein paar andere noch, die auch noch dazu gehören, wenn man so ein paar BRICS-Staaten noch mitrechnet. da kann irgendwie da braucht es irgendwie einen anderen Grundgedanken als wir kümmern uns um unseren Kram oder wir sind Radikalpazifistinnen oder sowas. Also irgendeine Analyse, die es ist ja auch so, dass sozusagen da, wo noch irgendwie eine Öffentlichkeit besteht, die nicht in Blasen zerfallen ist, ist ja immer in den Diskussionen um Außenpolitik und die wird diese ja, Diskussion um Außenpolitik wird also auch im linearen Fernsehen komplett von traditionellen Mainstream-Personen beherrscht. Da gibt es sozusagen keinerlei andere Gedanken. Das aber auch daran liegt, dass diese anderen Gedanken auch nicht wirklich existieren. Es gibt nicht nur keine Personen, die da nicht eingeladen werden, die werden nicht nur zensiert und gecancelt, vielleicht auch, aber es gibt diese Gedanken auch nicht. Und da weiß
also
ich
also sowas wie eine kluge, zeitgemäße, auf Augenhöhe linke Ideen von Außenpolitik sozusagen.
Ja, also ich meine, an sich ist ja so, der klassische Gedanke ist ja die Außenpolitik der Linken, Solidarität.
Ja.
Aber aber das ist natürlich auch ein problematischer Punkt, weil also erstmal hat sich ja sehr viel ist sehr viel zu Recht in Frage gestellt worden an diesem Solidaritätsbegriff, bei dem sozusagen quasi die Privilegierten sich die Nicht-Privilegierten suchen, mit denen sie dann solidarisch sind. Und wo es dann auch immer um so Fragen geht, wie natürlich jetzt auch wieder Nahost, so ist man solidarisch mit den Leuten, denen gerade die Imperien das Leben zur Hölle machen, oder ist man solidarisch mit den Leuten, weil die sozusagen die richtige Art von Widerstand und die richtigen Ideen haben. Und da geht's ja schon los. Also ich will da gar nicht weiter eindringen, sondern ich denke, dass sozusagen dieser Umstand, dass Solidarität die einzige Außenpolitik der Linken ist, auch eben schon so ein bestimmter Verzicht ist auf, wie soll ich sagen, eine Kritik der aktuellen Imperien und wie sie funktionieren. Also Waffen hat man ja eh nicht. Also es kann ja eh nicht darum gehen, dass sozusagen von der Linken her jetzt irgendwie ein Feldzug geplant wird. Es kann ja nur darum gehen, das mal so zu kritisieren, dass es nicht nicht darauf hinausläuft, dass es um uns herum nur die Bad Guys oder irgendwelchen der Bad Guys dann doch zum Good Guy zu erklären. Das sind alles diese unbefriedigenden Ausgangspunkte. Und ich weiß auch gar nicht, wenn ich wüsste, wie es besser geht, würde ich ja auch was sagen dazu. Aber ich sage ja auch nichts dazu. Aber das ist eben sozusagen zumindest etwas, wo sozusagen ein Neomarxismus jetzt erstmal nicht hilft.
Ja. Spannend. Ja, das ist doch ein gutes Thema für vielleicht ein nächstes Gespräch. Danke dir, Dietrich, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht. Und ja, wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann lasst doch mal hier auf YouTube oder auf Spotify ein Abo da, gebt eine gute Bewertung ab oder kauft euch auch das Jacobin-Magazin über den Link jacobin.de/talks. Damit unterstützt ihr dieses Projekt. Ja, und schaltet gerne wieder ein.